Pop Talk. Der Pop Talk, die Online-Gesprächssendung im Stream auf pop-talk.de. Mein heutiger Studiogast ist seit 17 Jahren Chef der internationalen Filmfestspiele in Berlin. Dieter Koslik prägt die Berlinale in der Form, wie wir sie jetzt kennen, wie kaum ein anderer. Er machte sie zum größten Publikumsfestival der Welt. Die nächste, die 69. Berlinale, wird seine letzte sein. Und damit endet eine Ära mit Schal, Hut und vielen denkwürdigen Highlights. Dieter Koslik, der in diesem Jahr zudem seinen 70. Geburtstag feiert, will davon aber nichts wissen. Wie wird sie werden, Dieter Kosliks letzte Berlinale, und was kommt danach? Was waren seine Highlights in 17 Jahren und wie geht es ihm ganz persönlich in diesen Tagen, in denen der letzte große Stress der letzten Berlinale noch nicht begonnen hat? Das erfahren wir gleich von ihm, denn Mr. Berlinale ist hier im Studio. Herzlich willkommen, Dieter Koslik.
Ja, vielen Dank.
Jetzt im Pop Talk am Mikrofon grüßt wie immer herzlich Nabil Attassi.
Thank you.
Charlie Hunter ist das von seinem Album Songs from the Analog Playground mit, wir kennen sie alle, Norah Jones am Mikrofon. Und das Album stammt aus dem Jahr 2001. Und das ist ganz zufällig das Jahr, in dem mein Studiogast die Berlinale übernommen hat. Dieter Kostlik ist hier. Es freut mich sehr, dass Sie da sind. Jetzt werden Sie ja überall Mr. Berlinale genannt, Herr Kostlik. Werden Sie diesen Namen wohl jemals los?
Das hoffe ich, weil das ist wirklich ein Name, den ich nicht mag. Und ich komme da nicht mehr davon weg. Das hat irgendjemand mal geprägt. Das ist, ich finde es auch relativ einfallslos, mich so zu nennen. Ich bin gerne der Direktor der Berlinale gewesen. Das hat mir gut gefallen. Meine Frau, als ich das übernommen hatte und ich kam dann abends heim, hat sie gesagt, ach, der Direktor kommt nach Hause. Und das, ich komme ja aus Süddeutschland. Also Mister haben wir auf keinen Fall zu irgendjemand gesagt, aber Direktor, das finden wir schon einen richtigen Beruf, einen richtigen Titel. Mal sehen, wie es ausgeht.
Also wenn aus Mister Berlinale Herr Direktor wird, dann wäre Ihnen das recht.
Dann ist es alles gut.
Prima. Jetzt haben Sie nach 17 Jahren die letzte vor der Brust, die letzte Berlinale. Bald geht's los. Wahrscheinlich sind Sie schon mitten in den Vorbereitungen. Wie fühlt man sich da nach so langer Zeit und jetzt das letzte Mal?
Naja, das ist so Business as usual, wie man sagt. Also es läuft alles ganz normal. Der Übergang ist ein bisschen komisch, weil normalerweise macht man die Übergänge ja umgekehrt, dass die Neuen kommen, dann bleibt der Alte vielleicht noch da oder die Alte ist es so rum. Das war jetzt nicht so besonders gut, weil im Filmgeschäft gilt natürlich, nur wer im Amt ist, hat auch die Macht und die Power, ja. Aber gut.
Könnten Sie nicht da vielleicht Ihren Nachfolger, der ja schon feststeht, ein bisschen einarbeiten?
Die sind ja zwei, die sind auch ab und zu da. Aber der hat ja selbst ein Festival gemacht in Locarno, also die kennen sich da auch schon aus. Also ich denke nicht, dass das irgendwie ein Problem werden kann. Nein, ich meine nur, das ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man durch die Welt fährt und alle Leute reden nicht mehr über Film oder über irgendwas, sondern nur, wie geht's dir und warum und wieso und weshalb. Also da bin ich froh, dass das jetzt rum ist und die heiße Phase hat begonnen. Wir schauen jetzt Filme, wir wählen Filme aus und laden sie ein. Also es geht alles ganz normal seinen Gang. Wir werden auch versuchen, eine ganz normale Berlinale zu machen, weil das geht eine Zeit zu Ende, die ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen geprägt habe, sehr speziell geprägt habe, weil die Berlinale sah vorher etwas anders aus. Und dann kommt die nächste. Also das ist bisschen Wehmut weht. Das hat aber auch vielleicht was mit dem Herbst zu tun und den schönen Farben.
Aber Sie sehen es alles professionell, auf dem professionellen Standpunkt.
Ja, ja.
Reden wir mal über Film. Also die letzte Berlinale steht vor der Tür. Jetzt können Sie ja nochmal einen letzten Akzent setzen. Was planen Sie? Gibt es da das große Feuerwerk oder wie Sie gerade gesagt haben, Business as usual?
Nee, das kann ich noch nicht sagen, weil ich die Filme nicht kenne, die wir dann spielen werden. Ich kenne nur einige, die wir schon eingeladen haben. Ja, das in so einem Filmfestival muss immer ein großes Feuerwerk sein, ob es nun eins ist oder nicht. Ich gehe die Sache ganz entspannt an, denn ich habe ja jetzt keinen Stress mehr. Was immer gesagt wird, wird dann irgendwie halt die letzte Berlinale sein. Es wird wahrscheinlich ein emotionales Feuerwerk werden, weil viele Leute sind natürlich traurig darüber, dass ich gehe. Überwiegendes Publikum ist traurig.
Stichwort Publikumsfestival.
Ja, Stichwort Publikumsfestival. Das kann ich natürlich jetzt schon spüren. Egal, wo ich hinkomme, fragen die Leute ja, warum und wieso und das ist doch so schade.
Und also was antworten Sie auf diese Frage?
Ja, sage ich, irgendwann muss man ja auch mal gehen können. Und die viele Leute glauben das auch nicht so schnell. Das ist vielleicht ein Kompliment, aber dass ich jetzt dann 71 bin an meinem letzten Arbeitstag. Tja, das ist dann irgendwann ist mal so eine Runde auch vorbei. Und ein bisschen Wehmut wird da reinspielen, denn so viele Fans, die wir dazugewonnen haben, die letzten 15, 18 Jahre, das war schon enorm. Also ich meine, wir haben die Zuschauer verdoppelt. Ich glaube, bei der diesjährigen Berlinale waren nahezu 340.000 Leute, die sich eine Karte gekauft haben und 500.000 Mal sind die ins Kino gegangen. Also das ist schon ein ziemliches Ding.
Also Sie haben die Berlinale zum größten Publikumsfestival der Welt ausgebaut und dafür viel Applaus bekommen. Aber zuletzt wurde das auch kritisiert. Ist das in dem Punkt eine Kritik, die Ihnen nahegegangen ist, die Sie nicht verstehen?
Naja, wer mag schon Kritik? Ja, also nur, da, es gibt da, glaube ich, ein globales Missverständnis. Die Berlinale war und ist ein Publikumsfestival zuallererst. Und diese ganze Kritik immer, dass die Berlinale zu groß ist und hin und her, das ist also, ich empfand das immer als völlig unqualifiziert. Das ist aber üblich, auch bei Filmfestivals und vor allen Dingen bei der Berlinale ist es üblich, dass es harte Kritik gibt. Da stehe ich in der Tradition der anderen Direktoren. Das muss man aber aushalten, das ist alles okay.
Für mich war es härter, wenn man so lange unbestritten ist. Sie waren ja wirklich oder sind nach wie vor der Liebling auch des Publikums immer gewesen. Man hat sie immer mit ihrer guten Laune zitiert und sie gerne gesehen als Festivaldirektor. Und dann kam plötzlich dieser offene Brief. Trifft das einen umso härter?
Naja, also man muss ja die Kirche mal im Dorf lassen. Da haben offensichtlich 79 Leute unterschrieben, von denen sich am nächsten Tag rausgestellt hat, dass es irgendwie nur noch 49 waren oder 39. Man weiß es ja nicht und es wollte eigentlich heute gar niemand mehr sein.
Also es war so ein kleiner Coup.
Da ging es auch um Verteilung von Jobs. Ja, die Kritik wird wahrscheinlich sehr nachlassen, weil der Verband der Filmkritik bekommt jetzt selbst Geld aus dem Staatssäckel. Dann ist man wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender mit der Kritik. Aber das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, das ist jetzt vielleicht auch gut. Ich meine, ich kann ja nicht die 340.000 Leute, die das toll finden, vergleichen mit 49, die das nicht toll finden. Das ist ja irgendwie, das geht ja nicht. Trotzdem hat das vielleicht sowas ausgelöst zu sagen, naja, vielleicht ist es jetzt auch mal gut, dass jemand Neues kommt und vielleicht mal ein bisschen frischen Wind da reinbringt. Ja, ich war ja vorher in Köln, lange Jahre in Düsseldorf und Köln. Da gibt's ja diesen Spruch, man muss auch gönnen können. Also man muss auch gönnen können. Und vielleicht soll ich das abwandeln, man muss auch gehen können.
Dem schließe ich jetzt nochmal zwei abgedroschene Aussagen an, nämlich man soll ja gehen, wenn es noch schön ist. Und manchmal ist so eine Diskussion ja auch gesund, wenn sie denn geführt wird, um ein so bedeutendes Festival wie die Berlinale, die ja wirklich im Februar auch Attraktionsmittelpunkt ist.
Ja, ich hoffe, dass es die Berlinale weiterbringt, dass sie noch besser wird, als sie ist. Für mich ist auch so ein Kapitel abgeschlossen. Ich muss dazu auch sagen, man muss aufpassen. Es ist sehr schön auf dem roten Teppich, aber man muss dort auch draufbleiben können. Und ich hatte mir auch vorgenommen, dass ich nicht dort umfalle eines Tages nach dem ganzen Stress, sondern dass ich gerne noch ein Leben nach der Berlinale hätte.
Da will ich mal direkt dran anknüpfen. Chef der Berlinale zu sein, das bedeutet ja, einmal im Jahr wirklich im Mittelpunkt des medialen Interesses zu stehen und eine Menge Stars um sich herum zu versammeln. Das ist sicher ein tolles Gefühl. Sie sagen es gerade, auf dem roten Teppich ist es schön. Wie wichtig war dieser Seiteneffekt für Sie in den 17 Jahren und wie sehr werden Sie das vermissen?
Also ich glaube nicht, dass ich den roten Teppich vermissen werde, weil das ist jetzt nicht so genau, wie Sie das gerade geschildert haben. Es ist ja ein ziemlich harter Job. Und dieser rote Teppich beginnt im Prinzip nach dem größten Stress, eigentlich an der schlimmsten Stelle der Erschöpfung.
Kommt also recht ungelegen.
Es ist der ungünstigste Zeitpunkt für einen roten Teppich und dann geht es ja richtig los. Für mich und meine Kollegen gelingen, wie ist das, harte Arbeit. Das ist wirklich Marathonlauf. Das ist auch so wie ein Dirigent, der nach 1,5 Stunden dann irgendwie 2 Kilo oder 3 Kilo abgenommen hat.
Das sieht immer aus.
Sieht immer so ja, toll aus. Vielleicht ist es ja, wie viel Ego wird man da verlieren oder wenn man das nicht mehr macht. Darüber bin ich sehr froh. Es ist, wenn man sein Leben lang oder jedenfalls einen Großteil seines Lebens mit Ich-AGs zu tun hatte, was ja Künstler sind, dann ist man auch froh, wenn man dann selber seine eigene Ich-AG betreiben kann. Also ich fand es immer schön, ich fand es immer lustig und ich fand es immer großartig und wir hatten auch alle immer viel Spaß. Aber ich glaube nicht so sehr, dass mir das sehr fehlen wird.
Sie lächeln auch verschmitzt dabei, das kann man jetzt leider nicht sehen. Sie haben ja dann wahrscheinlich ganz viele Stars kennengelernt. Ich weiß, das ist vielleicht gar nicht so spannend, wenn man selber drinsteckt, aber die Leute interessiert das natürlich wahnsinnig. Und dann haben Sie die ja vielleicht auch alle im Telefonbuch. Wie substanziell sind eigentlich solche Verbindungen? Sie haben gerade gesagt, das sind alles Ich-AGs. Klingt ja nicht so, als wären das substanziell. Also wenn es Ihnen schlecht geht, rufen Sie dann Ryan Gosling an oder doch Ihren alten Freund aus dem Schwarzwald?
Ich denke, den aus dem Schwarzwald werde ich anrufen. Ich habe das nie so getan. Ich bin nicht nach Los Angeles gefahren und habe Nicole Kidman angerufen oder George Clooney, obwohl ich die Telefonnummer habe, da haben Sie recht. und gesagt, ich bin in der Stadt, können wir einen Kaffee trinken und so. Das, ich habe mit wenigen Stars wirklich längere Beziehungen gehabt, beziehungsweise, dass wir uns öfters getroffen haben. Nein, das ist nicht so und das ist ein Job, den wir alle tun. Und da gibt es natürlich Leute, mit denen man vielleicht auf einer Wellenlänge etwas länger zusammen ist. Ich war jetzt gerade in New York und bin mit Isabella Rossellini in eine Ausstellung gegangen ins Guggenheim-Museum. Und wir haben einen Nachmittag da im Guggenheim-Museum verbracht. Also sowas, das ist aber eine Ausnahme, muss ich sagen. Das gehört eigentlich nicht so zu diesem Geschäft. Das Geschäft ist knallhart. Jeder muss seinen Job da machen. Es kostet wahnsinnig viel Geld. Wenn ein Film schief geht, kostet es noch mehr Geld. Die Leute sind alle sehr konzentriert. Die wissen auch alle Küsschen hin, Küsschen her, um was es da geht. Das ist nicht so witzig, wie sich das vielleicht von außen, was man denkt, wenn man da auf so einen Teppich schaut. Das ist ein knallharter Steg, der da gelaufen wird. Und da geht's um wirklich viel Geld. Da geht's um, ja, um auch Anerkennung. Da geht's um Bekanntwerden. Da geht's um Existenzen. Und das hat mit privat eigentlich relativ wenig zu tun, muss ich sagen.
Sie waren ja lange in der Filmförderung tätig. Erst in Hamburg, dann in Nordrhein-Westfalen. Jetzt in der bei der Berlinale sind Sie ja im Festivalbereich. Sind Sie dann immer noch mittendrin in diesem Business oder sind Sie da jetzt ein bisschen rausgetreten als Betrachter, jetzt die letzten Jahre, die letzten 15, 16, 17?
Ja, vielleicht anders. Nee, rausgedreht bin ich nicht, aber es ist ein bisschen anders. Also früher habe ich Drehbücher gelesen, um zu wissen, ob man da Geld reinsteckt in diese Filme.
Jetzt schauen Sie fast fertige oder fertige Filme.
Heute schaue ich das Ende an des Prozesses und muss entscheiden, nehmen wir diesen Film oder nehmen wir diesen Film nicht. Aber ich habe mich immer auch für Filmpolitik interessiert. Ich habe mich immer interessiert, was die Leute machen. Ich war gerade in Frankfurt auf der Buchmesse und habe einen lustigen Abend mit Detlef Buck verbracht. Und wir haben uns alle daran erinnert, als er 1984 in Hamburg damals beim Filmbüro in Altona in der Friedensallee 7 kam mit seinem Projekt. Erst die Arbeit und dann war übrigens dann dieser Film, obwohl er nur 44 Minuten lang war, auf der Berlinale. Und ein großer Erfolg, hat seine Karriere gegründet. Also es gibt da viele Geschichten und es gibt noch viele Verbindungen, die man hat. Aber ich war auch immer, muss ich sagen, obwohl ich bei den Partys oft der Letzte war, immer war ich auch ein Stück draußen. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun mit meiner beruflichen Laufbahn und mit den vielen Interessen, die ich sonst noch habe, sei es Musik, Malen oder Gärtnern, Kochen, Backen. Ich bin da mehr in diesen ganzen Bereichen, die man heute als Quality Life bezeichnet.
Kann man ja in der Berlinale auch sehen, am kulinarischen Kino. Aber nochmal was anderes. Sie sind ja ein wirklich alter Hase, lange schon im Business dabei. Das ist unbestritten. Sie haben viele Karrieren, jetzt haben Sie gerade von Detlef Buck berichtet, kommen sehen. Haben Sie auch Karrieren kaputt gehen sehen? Oder kannten Sie auch viele Leute, die hoffnungsvoll waren und die jetzt keiner mehr beachtet? Also haben Sie auch die Schattenseite kennengelernt?
Ich will jetzt keine nennen, aber ich habe auch einige richtige große Karrieren am Teppich enden sehen oder spätestens, wenn der Film dann auf der Leinwand war. Und das gibt auch dann diese Mischung, die es da immer so ist. Es gibt natürlich auch viele Neider in diesem Geschäft, das kann man sich vorstellen. Man muss da erfolgreich sein. Oft denken dann die Leute, wenn ihre Filme nicht geguckt werden, sie werden nicht geguckt, weil wir das intellektuell nicht begreifen, was sie da gemacht haben. Das ist natürlich alles ein sehr komplizierter Vorgang. Es ist auch ein sehr komplizierter Vorgang, vor allen Dingen für Deutsche. Das Verhältnis von E und U, also von Unterhaltung und ernsthaft irgendwie zusammenzubringen, das ist nicht in unserer DNA richtig. Also und Publikum, wenn ich schon allein dieses Wort Publikum, da gehen bei manchen schon die Haare hoch, weil sie denken, anspruchsvoll, so ein Filmfestival muss ja nur durchgehend anspruchsvoll sein, immerhin mit 400 Filmen.
Ist ja das gleiche Problem in der Musik auch.
Ja, es sind gleiche Probleme in der Musik. Es aber hat auch wirklich was mit deutscher Definition zu tun. Die Deutschen definieren ja sehr gerne Dinge. und kriegen sie dann nicht mehr zusammengesehen. Ich war ja immer der, der gesagt hat, wir haben 360 Filme auf der Berlinale, die würden alle als anspruchsvoll sehen. Da kann man ja auch mal den einen oder anderen Film spielen, wo man sich mal richtig ablachen kann. Das heißt ja nicht, dass das ohne Niveau ist. Man muss ja nicht unter seinem Niveau lachen. Das versuchte ich bei der Berlinale auch immer zu machen und das hat meistens übrigens geklappt, manchmal nicht.
Haben Sie denn schon einen Eröffnungsfilm für Ihre letzte Berlinale?
Nein, überhaupt nicht. Das spielt sich alles in ein, zwei Monaten ab. Natürlich habe ich einen Eröffnungsfilm in Anführungszeichen im Auge. Das muss man ja, wir haben dieses Jahr ja Wes Andersons Weltpremiere gehabt, Isle of Dog, mit sehr, sehr vielen Stars. Das muss man natürlich schon vorher wissen. Ein Eröffnungsfilm muss ungeheuer viele verschiedene Zielgruppen, die da unten sitzen, Honoratioren, Diplomaten, Politiker, ihre Frauen, ihre Freundinnen, alle, die es gibt, sitzen da unten, die Professionellen, alle, die auserwählt sind im Berlinale-Palast, von den 5.000, die eine Einladung erhalten, die 1.500, die da sitzen, die dann auch sehr zum Teil natürlich die Sache kritisch sehen. Man hinterfragt, was ist jetzt gut gelaufen, ist es, war der gut, war Anke Engelke, war die witzig, was macht der Kostlik? Diese Witze sind ja jetzt auch langsam nicht mehr zu ertragen. So der letzte Witz war ja wirklich schlecht, ja. Oft entscheidet sich sehr, sehr spät, welcher Film die Berlinale eröffnet. Und man findet auch nicht immer einen Eröffnungsfilm, dann muss man halt einen Film zeigen.
In welche Richtung wird es denn gehen dieses Jahr, dieses letzte Jahr, das Sie jetzt nochmal mitbestimmen können? Also die Berlinale hat sich ja zumindest in den letzten Jahren sehr stark auch an aktuellen Themen, Problemen der Zeit orientiert, war ein durchaus politisches Festival. Was wird jetzt das beherrschende Thema dieses Jahr sein?
Na, das ist so klar, das ist für mich jedenfalls ist es klar, was kommt. Also dieses Jahr hatten wir ja MeToo. Also mit super Aktion, der Teppich sollte schwarz gefärbt werden und so weiter und so fort. Man sollte sich nicht mehr schön anziehen. Die Frau, I'm not your doll, ich bin nicht deine Puppe. Und es gab da tausend Initiativen, was da alles gemacht werden soll. Es ist dann gelaufen, wie es immer gelaufen ist. Alle waren schön angezogen und die nicht schön angezogen waren, die hat man halt nicht fotografiert.
Werden Sie aber nächstes Jahr sicher nicht wieder machen.
Nee, das machen wir auf keinen Fall wieder, weil das Thema wird ein ganz anderes sein und es wird alles überlagern. Und zwar Netflix ja, Netflix nein. Können Filme, von die Netflix produziert und dann streamt, wie wir jetzt diese Sendung hier, können diese Filme im Wettbewerb laufen, ja oder nein? Für die Berlinale heißt es nein, weil wir haben Richtlinien, dass das nicht geht. Die müssen vorher ins Kino, bevor sie gestreamt werden können oder ins Fernsehen kommen. Und das ist eine riesen Diskussion, die jetzt begonnen hat, seit ungefähr einem Jahr. Und die wird ihren Höhepunkt auf jeden Fall bei der Berlinale erleben. Und da geht's dann um sein oder nicht sein, Stream oder nicht Stream, Fernsehen oder nicht Fernsehen, Kino oder nicht. Das Kino wird mal wieder gefährdet sein, natürlich, ist ja logisch. Das Kino ist immer gefährdet, seit es Kino gibt. Aber das Kino wird es auch überleben.
Das klingt nach einem sehr filmschaffenden Thema, nach einem sehr internen Thema. Ist das so für das Publikum so ein relevantes Thema?
Also das Netflix ist für das Publikum beliebt. Nicht so relevant im Sinne dessen, was wir da eigentlich machen. Die werden sich nur wundern, dass es einige wahrscheinlich tolle Filme gibt, die dann nicht im Wettbewerb laufen. Und warum, das wissen sie natürlich nicht. Das können sie dann dieser Diskussion entnehmen, die da geführt wird. Ansonsten gibt es, sag ich mal, wenn Sie jetzt auf eine andere Ebene gehen, politischer Themen, das liegt ja klar auf der Hand. Das ist ja seit Jahren, werden diese Themen ja nicht weniger, beziehungsweise nicht anders und auch auf keinen Fall werden sie weniger. Es gibt Migration, noch nie so viele Leute sind in der Welt umhergelaufen, um das mal so zu sagen, wenn man gestern wieder im Fernsehen gesehen hat, wie die Tausenden von Menschen aus Honduras fliehen. Es gibt den Kapitalismus, den Turbokapitalismus, die reichen Leute bescheißen die Armen, indem sie mit diesen Steuertricks wie Cum und Cum-Ex und was man da so alles gelernt hat, 53 Milliarden Steuergeld in Europa haben sich die reichen Leute unter den Nagel gerissen. es gibt immer mehr ärmere Leute, die Welt wird immer mehr ausgebeutet von immer weniger Leuten, nur im Sinne des Profits. Also das sind alles Themen, die auch in Filmen drin sind und die auf der Berlinale wieder einen politischen Akzent setzen werden. Und
scheint mir auch so, als würde sie das fast persönlich mehr bewegen als die Netflix-Debatte.
Also das kann man so sagen, ja. Also diese Netflix-Debatte ist eine Debatte, in der Filmgeschichte eine kurze Geschichte sein wird. Entweder werden diese Filme irgendwann gezeigt im Kino oder werden sie nicht gezeigt. Oder, was meine Vermutung ist, Netflix wird sie selber im Kino zeigen. Denn da, wo man mehr Geld machen kann, da macht man natürlich, macht man das, wo man mehr Geld verdienen kann. Das ist nicht eine ideologische Frage, sondern das ist eine Frage, die Leute, die Geld verdienen möchten, denen geht's ums Geld. Und die machen alles, um diese Kohle zu bekommen. Also das ist für mich jetzt nicht so eine aufregende Geschichte. Der Kapitalismus ist immer gleich geblieben. Es ist immer dasselbe. Und deshalb gibt es ja auch diese Verwerfungen in unserer Gesellschaft. Und deshalb gibt es Kultur, nicht nur Film, sondern Kultur, die darauf aufmerksam machen muss, dass irgendwas in der Gesellschaft nicht stimmt. Also nehmen Sie jetzt mal diese ganzen rechtsradikalen Bewegungen, die es in Deutschland gibt und nicht nur in Deutschland, da haben wir in Italien, Tschechoslowakei. Das ist ja eine unfassbare Geschichte, die da abläuft, vor allen Dingen in Deutschland, wenn man sich überlegt, was da 1933 passiert ist und wer da noch 1945 übrig geblieben ist. Oder nehmen Sie was ganz anderes, die Kirche, wo der Papst den Frauen jetzt vorschreibt, was das Schwangerschaftsabbruch Auftragsmord ist. Das sagt er ausgerechnet in einer Situation, wo aufgedeckt wird, dass in fast allen Ländern Tausende von Kindern missbraucht worden sind. Also was sind das für Organisationen? Und darauf muss man aufmerksam machen und darauf wird die Berlinale auch aufmerksam machen, auf jeden Fall. Das kann man nicht durchgehen lassen. Solche Leute wie Seehofer, also solche bigotten Leute, ja, die sich christlich nennen und dann wirklich unchristlich handeln und da auch noch sagen, das ist Staatshandeln, denen muss man wirklich das Handwerk legen und den Priestern in der katholischen Kirche und der katholischen Kirche muss man eigentlich auch das Handwerk legen und übrigens den Leuten, die einem Autos verkaufen, um die kleinen Kinder zu verpesten und die Erwachsenen, auch denen muss man das Handwerk legen und da ja offensichtlich die Regierenden dazu nicht mehr fähig sind, diese Leute zu regulieren oder sie in ihre Schranken zu weisen, kann nur die Kultur noch darauf aufmerksam machen, dass es Schieflagen gibt in unserer Gesellschaft, die absolut unerträglich sind.
Klare Meinungsäußerung von Dieter Kosslick, der in der Sendung ist und seine letzte Berlinale vor sich hat. Das alles wird dort thematisiert werden und wir blicken gleich zurück nach der Musik auf die letzten 17 Jahre von Dieter Kosslick im Pop Talk.
We'll be right back.
aus Doldingers Passport sind das bei ihrem Auftritt beim Echo Jazz 2017, den es gar nicht mehr gibt, der auch einem Skandal zum Opfer gefallen ist. Über viele Skandale haben wir gerade gesprochen mit meinem Studiogast, mit Dieter Koslik, der hier mir gegenüber sitzt. Jetzt haben wir ja so angesprochen, was sie alles bewegt. Dabei haben wir ihr Lieblingsthema, haben sie gerade gesagt, noch gar nicht angesprochen, über das sie sich am meisten erhitzen können. Aber dennoch, es gibt ja eine Zeit nach der Berlinale. Die fängt ja bald schon an. Wäre das nicht ein Tätigkeitsfeld für Sie, so sich zu engagieren, gesellschaftlich, politisch, was Sie im Prinzip im Rahmen der Berlinale schon getan haben, aber so ein bisschen aus diesem Deckmantel der Berlinale heraus? Jetzt könnten Sie ja eigentlich als...
Ja, das haben ja schon viele Leute gesagt. Ich habe auch schon dran gedacht, vielleicht sollte ich mich bewerben, Bürgermeister in Berlin zu werden. Das ist ja vielleicht eine gute Stelle, wo ich dann die Busse hier, die immer im Kreis rumfahren, im Tiergarten, die Touristenbusse, die schlimmsten Dieselvergifter, die ja auch nicht abgestellt werden, ja, die würde ich dann abstellen. Oder das die Gebläse, die alle Leute morgens um 6 Uhr aus dem Bett jagen, weil das Laub wieder irgendwo hingeblasen werden muss, statt dass sie ein paar Leute, die einen Job suchen, anstellen, um das schön zusammen. Also man könnte natürlich auch eine nette Politik machen, damit das irgendwie angenehm wird im Leben.
Und was hält Sie auf?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das ja. Ich mache erstmal eine Pause und denk mal drüber nach. Es ist jetzt nicht mein erstes, was mir in den Kopf kommt. Ich war 4 Jahre, das kann man ja meiner Biografie entnehmen, in der Politik. Ich war der Büroleiter des ersten Bürgermeisters in Hamburg. Ich war sein Redenschreiber. Ich habe schon einmal dieses politische System durchlebt, ja, als junger Mensch, muss ich sagen, oder jüngere Person. Und ich muss Ihnen sagen, das war nicht sehr schön, wie die Leute miteinander umgegangen sind, die Politiker miteinander umgegangen sind, wie dieses ganze System dort aufgebaut ist und wie da gehandelt wird. Also das hat mich eigentlich dazu gebracht, das nicht mehr zu machen.
Noch härter als das Filmbusiness? Oder anders? Nee,
ich weiß nicht, ob es härter ist als das Filmbusiness. Es ist jedenfalls unangenehmer. Es ist von einer gigantischen Bösartigkeit geprägt. Ich meine, zum Teil haben wir das ja gerade wieder erlebt, ja, auch öffentlich.
Und wir reden jetzt von Markus Söder und
Horst Seehofer, also ich meine, ich habe zufällig gerade, saß ich da vor dem Fernseher, als er das gesagt hat mit diesem Asyltourismus. Gott sei Dank hat Frau Slomka, die Moderatorin, gesagt, meinen Sie eigentlich die 3000 ertrunkenen Leute oder so, die beim Asyltourismus ertrunken sind oder so.
Sind Sie denn der Meinung, Sie haben es ja gerade selber angesprochen, dass Sie sich doch überlegen könnten, sich als Bürgermeister in Berlin zu bewerben? Ist jetzt sicherlich so eine überspitzte Formulierung, aber dennoch ganz interessant. Sind Sie denn der Meinung, dass wenn man politisch engagiert ist, dass es dann doch das Beste ist, einfach selber in die Politik zu gehen, wenn man was verändern will?
Naja, irgendwo schon, muss ich schon sagen. Also das wäre ja konsequent, dass man da hingeht und dann da mitmacht. Nur ich habe das natürlich auch gelernt, diese Ochsentour, wie das so schön heißt, um da hinzukommen. Da müssen Sie aber schon ganz schön dabei sein. Und das ist ja vielleicht auch das Problem. Weil wenn man dann mal da ist, oben, wenn man dann da mal sitzt am Drücker, ja, dann drückt man offensichtlich auch, weil man so lange gedrückt worden ist. Und das meine ich, es gibt eine unsägliche Politkultur. Ja, Sie haben recht, natürlich, man müsste da reingehen. Aber das sagen Sie im alten 68er, wir sind hier in diesen Straßen rumgelaufen und haben uns nass spritzen lassen von der Polizei in der Hardenbergstraße.
Ja, man kann sich eben in diesen politischen Mühlen natürlich auch sehr zermahlen und dann ist plötzlich der ganze gute Ruf weg. Also viele haben das erlebt, glaube ich, die mit guten Vorsätzen in die Politik gegangen sind. Ja. Sie sind ja hervorragend vernetzt, das muss man sagen, über die Berlinale, aber auch schon in Ihrer Zeit davor, auch in der Politik. Was würden Sie sagen, welche persönlichen Qualitäten braucht man, um diesen Grad der Vernetzung erreichen zu können?
Also ich glaube, dass man ein bestimmtes Menschenbild haben muss und von diesem Menschenbild leiten sich dann moralische Standards ab, wie man mit diesen Menschen umgeht.
Also ich würde jetzt denken, dass Sie ein positives Menschenbild mitbringen.
Zum Beispiel, wenn Sie jetzt denken, dass alle Menschen gleich sind, das ist ja zum Beispiel ein Satz, den man mal so sagen kann, den sagen ja auch viele Leute, alle Menschen sind gleich, dann leiten sich daraus nicht nur bestimmte moralische Standards ab, sondern auch Tätigkeiten, wie Sie mit Leuten umgehen. Und ich kann sehr gut mit Leuten umgehen. Ich habe da Spaß dran und oft haben auch die Leute, wenn wir zusammen miteinander umgehen, Spaß daran.
Also irgendwie haben Sie es ja hingekriegt, dieses Netzwerk sich aufzubauen. Stand das mal so 1983 in Hamburg auf Ihrer To-Do-Liste? Das will ich alles erreichen oder sind Sie da mehr so reingeschlittert?
Nee, ich bin da reingeschlittert, aber ich war da relativ erfolgreich bei all diesen Dingen, die Sie da aufgezählt haben. Und das hat schon da was mit zu tun, dass ich sehr, sag ich mal, sehr schnell Kontakte knüpfen kann und sie auch umsetzen kann. Und das ist, glaube ich, eine meiner Fähigkeiten bis heute, dass ich gute Leute zusammenbringen kann, die auch begeisterungsfähig sind und in dieser Begeisterungsfähigkeit das nicht nur professionell organisieren, wie die Berlinale organisiert ist, nämlich sehr professionell.
Muss sie ja sein.
Muss sie sein, aber es ist nicht jedes Festival so professionell wie die Berlinale. Und dass man aber trotzdem darüber hinaus, auch über den roten Teppich hinaus, diesen Geist spürt und diesen Geist und die Begeisterung, das zu tun. Ich erinnere mich noch in den Anfangszeiten, als meine Frau mich angerufen hat und gesagt, ich bin in Mitte und sitze in einem Coffeeshop und alle lesen das Berlinale-Programm. Ach, wie großartig ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, das so soll es genau sein und alle sollen da ihre Freude haben, bei so einem Festival da mitzumachen.
Ist das das, was Sie mitnehmen? Also aus den 17, dann bald 18 Jahren, die Sie bei der Berlinale waren, gibt es da irgendein Ereignis, das Sie in Ihrer Erinnerung ganz vorne anstellen? Oder ist es vielleicht dieser Anruf von Ihrer Frau?
Ja, dieser Anruf ist es auf jeden Fall. Aber ich nehme auch mit, dass ich habe gerade eine Stadtführung gemacht im Hansaviertel und in Moabit, ja, wo ich ja auch wohne. Und die war relativ schnell ausverkauft, in Anführungszeichen. Also nicht, ich habe kein Honorar bekommen.
Noch so eine Perspektive für Sie.
Ja, das ist doch eine Perspektive.
Stichwort Ökomarkt in Moabit. Also ich denke, die Frage, ob Sie in Berlin bleiben nach der Berlinale, ist beantwortet. Stadtführungen wollen Sie auch machen. Also Sie sind ja eigentlich ein nahbarer Mensch. Also ja, einerseits Berlinale, Stars, Verbindung in die Politik. Sie müssen immer wieder jedes Jahr den Kompromiss suchen. Die Berlinale finanziert sich aus Fördermitteln des Bundes. Da muss man immer in Kontakt sein. Also einerseits stehen Sie in Kontakt zur Elite. Andererseits, man kann Sie ja treffen. Also muss man ja nur nach Moabit gehen, dann trifft man Sie. Sind Sie ein nahbarer Mensch? Wollen Sie eigentlich eher ganz normal sein?
Ja, das bin ich, glaube ich, auch geblieben. Man sollte versuchen, auf dem Teppich im wahrsten Sinn des Wortes zu bleiben. Also, dass man ein ganz normaler Mensch, so weit das möglich ist, ein ganz normaler Mensch bleibt, der einfach eine positive Lebenseinschätzung hat.
Sie haben ja einen recht jungen Sohn mit Ihrer Frau, mit Wilma Harznitter. Sie haben mir gerade gesagt, und ich werde den Eindruck nicht los, das ist Ihnen alles viel wichtiger als der ganze Erfolg, das Schlaglicht und die Stars. Ist es das, was Sie Ihrem Sohn für die Zukunft mitgeben wollen? Was wollen Sie dem gerne mitgeben? Was soll er später mal repräsentieren?
Also ich habe vor einem halben Jahr mal beim Abendessen einen schwulen Witz erzählt und das geht natürlich gar nicht, war natürlich auch nicht so gemeint, aber ich habe so einen erzählt und es geht schon gar nicht als Berlinale-Direktor, denn wir sind das größte Gay-Filmfestival der Welt, das darf man nicht vergessen, wir haben 40 Jahre Panorama dieses Jahr, also es steht außer Frage, dass ich jetzt darüber Witze reiße, aber ich hatte so einen tollen und ich wollte den erzählen und bin aber nicht sehr weit gekommen, weil mein 14-jähriger Sohn mich gestoppt hat und hat gesagt, weißt du was, das läuft hier überhaupt nicht ab, dass du dich über Homosexuelle lustig machst. Und ich war so geschockt erst. Ich war so wie bei so einem Mickey Maus Zeichentrickfilm, habe ich gebremst quasi geistig und habe gedacht, um Gottes Willen, wie komme ich überhaupt dazu, so einen Quatsch zu erzählen, selbst wenn es lustig sein könnte. Und da habe ich gemerkt, ja, okay, wir sind auf der richtigen Spur. Offensichtlich haben wir das so richtig eben erzählt, dass das nicht geht. Also, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Ich hoffe, dass das so weitergeht, denn das hat mich doch sehr berührt. Und ich werde auf jeden Fall keinen Witz dieser Art mehr.
Auch nicht zu Hause am Abendessen.
Na, ich will es nicht garantieren, weil manchmal reißt es mich dann doch auch, über mich selber zu lachen.
Dieter Kosslick, vielen Dank, dass Sie hier waren. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen.
Dankeschön, mir auch.
Dieses Gespräch zu führen. 2019 ist die letzte Berlinale. Ist noch ein bisschen hin. Bis dahin, im Februar geht's los. Im Mai endet der Vertrag. Und dann bin ich mal gespannt, was wir noch von Ihnen hören.
Ja, Ich bin auch gespannt. Vielen Dank. Das war sehr schön. Dankeschön.
Das war der Pop-Talk heute mit Dieter Koslik, dem ich noch ein kleines Geschenk bereiten möchte zum 70. Geburtstag und zur letzten Berlinale, nämlich ein Stück spielen von Keith Jarrett und seinem Trio. Und das Stück heißt The Wrong Blues. Und damit endet der Pop-Talk und am Mikrofon sagt Tschüss, Nabil Atassi.